Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Susanne Burkhardt.
Es war dieser Song, der ihn weit über die Grenzen seiner tschechischen Heimat bekannt machte.
In einem unbekannten Land, vor gar nicht allzu langer Zeit, war eine Biene sehr bekannt, von der sprach alles weit und breit. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maja, kleine, freche, schlaue Biene Maja.
Tja, unverkennbar. Der böhmische Akzent im Gesang der goldenen Stimme aus Prag. Wir erinnern hier in Fazit gleich an den tschechischen Sänger Karel Gott. Er starb gestern im Alter von 80 Jahren. Dann gibt's Neues vom digitalen Stadttheater. Kai Voges hat sich unter dem Google-Slogan Don't be evil an der Berliner Volksbühne mit Netzwelten befasst und greift dabei auch auf etwas ältere Theorien zurück, wie diese Idee von Bert Brecht.
Der Rundfunk ist aus einem Distributionsapparat in einem Kommunikationsapparat zu verwandeln.
Außerdem in der kommenden Stunde, wir stellen zwei neue Kinofilme vor, wir erläutern, warum ein Wiener Museum sauer ist über eine sehr kurzfristige Personalabsage und wir verraten, wer sich heute Abend über die Preise für Popkultur freuen durfte. Herzlich willkommen zu Fazit. Biene Maja, das war sicherlich sein größter Hit, mit dem er im Ausland bekannt geworden ist. Karel Gott, die goldene Stimme aus Prag, wie er gern genannt wurde, ist aber auch mit Liedern bekannt geworden wie Einmal um die ganze Welt oder Babuschka. Kaum jemand, der den tschechischen Künstler nicht kennt. Im Juli noch feierte er seinen 80. Geburtstag. Gestern starb Karel Gott an den Folgen einer schweren Erkrankung. Der tschechische Schriftsteller Jaroslav Rudisch hat zum 80. Geburtstag Karel Gotts eine Würdigung verfasst. Jetzt ist er für uns am Telefon. Schönen guten Abend, Herr Rudisch.
Guten Abend, hallo.
Herr Rudisch, was schätzen Sie denn besonders an dem Künstler Karel Gott?
Der war natürlich ein unglaublich talentierter Musiker und Künstler und Sänger. Aber was ich an ihm wirklich besonders und spannend finde, ist seine Rolle aus einer Verbindungsperson zwischen Ost und West, aber auch in Tschechien selbst oder in meinem Land selbst. Also es gibt nur wenige Tschechen, die da so weit gebracht haben. Man braucht sich jetzt in der Tat auch nur die Berichterstattung anschauen. Da sind vielleicht auch viele von meinen Landsleuten jetzt gerade auch überrascht, wie viel berichtet wird über Karel Gott, nicht nur in Tschechien, aber auch in Polen, Russland, viel in Deutschland, aber auch, ich bin jetzt gerade in der Schweiz, habe gerade in ZZ gelesen online, da gibt es auch einen großen Artikel über Karel Gott und das aber passiert auch in Frankreich oder sogar Amerika, wo ein halbes Jahr in Las Vegas gesungen hat. Also das passiert einem Tschechen sehr selten, dass er so erfolgreich wird. Aber was ich wirklich an ihm sehr schätze, ist eben, dass er auch in der Zeit, wo Europa noch geteilt war, von 1989, also der eine war, der so viele Fans und Popularität hatte, in dem sogenannten Ostblock, also bei uns und auch in Russland, aber eben auch im Westen. Und das finde ich sehr, sehr spannend.
Ja, das finde ich auch spannend. Seine Karriere begann ja im Wesentlichen in westdeutschen Shows, muss man sagen, durch die er tingelte. Mhm. Also man kannte ihn schon in der Schweiz und in Österreich. Er hat für Österreich am Grand Prix d'Eurovision de la Chanson 1968 teilgenommen mit einem Song, den Udo Jürgens geschrieben hat. Ja, ausgerechnet genau. Aber in dem Jahr, in dem in der CSSR ein Aufstand durch sowjetische Panzer niedergewalzt wurde, hat er sich dann den politischen Entwicklungen in seinem Land dann bewusst entzogen?
Der sagte immer, ich bin kein politischer Mensch. Auch jetzt lief gerade in Wiederholung im tschechischen Fernsehen ein Interview mit ihm, wo er das nochmals betonte, zu seinem 80. Wo er sagte, ich war kein Singer-Songwriter, der politische Songs geschrieben hat. Ich bin kein politischer Mensch. Ich wollte gute Laune, gute Stimmung verbreiten. Und ich habe so Love-Songs gerne gesungen. Und das hat er gemacht. Aber trotzdem kann man das nicht wegdenken. Er wurde zu einem politischen Menschen natürlich. 1968 Rollen in Prag und in der Tschechoslowakei, die sowjetischen Panzer. Und Karel Gott entscheidet sich sogar für eine kurze Zeit im Westen zu bleiben. Dann kehrt er zurück. Und das wird ihm ab und zu vorgeworfen in der Tschechoslowakei. Schließt eine Art Liaison mit dem kommunistischen Regime. Also der kann ausreisen. Der kann im Westen spielen, der ist ja Dauergast im ZDF und vielen Fernsehshows, auch in Österreich und im Westen, verkauft da Millionen von Platten, tot, ohne Ende. Aber das kommunistische Regime kann sich mit ihm auch ein wenig schmücken. Die können auch immer sagen, wie, keine Freiheit, keine Reisefreiheit. Hier ist unser Karel Gott, der reist ja jederzeit raus und das ist unsere goldene Stimme aus Prag. Und dann kommt natürlich das Jahr 1977, die Charta 77, um Václav Havel,
die Bürgerbewegung,
Rockmusiker, ja. Genau, die Bürgerbewegung in der Tschechoslowakei, in der Tat auch mit der Musik verbunden. Da ist eine Gruppe von Rockmusikern, von den Plastic People of the Universe, die landen alle im Knast, nur weil sie Rock'n'Roll machen. Und Karel Gott wird zum Gesicht einer Antikampagne oder Kampagne von dem Regime, eben von der kommunistischen Partei, von der sogenannten Anti-Charta, wo sich die sozialistischen Künstler da quasi positionieren und unterstützen das Regime. Andererseits ist bekannt, dass er auch die Oppositionellen heimlich unterstützt hat, auch finanziell und so.
Er hat ja auch, heißt es, einen Song auf den Märtyrer Jan Palach, also in einem Song auf den Märtyrer Jan Palach angespielt. Also wie passt das denn zusammen? War er so eine Art Mitläufer?
Ja, es ist schwer zu beurteilen. Das sagen natürlich auch seine Kritiker, dass er eine Art Mitläufer war. Aber dann haben wir zum Beispiel dieses Lied, ja, ein wunderschönes Lied, eine Hommage an Jan Palach, an seinen Märtyrertod 1969. Und er hat sich auch jetzt in einem Interview, Fernsehinterview, daran erinnert, wie schwierig er das hatte mit diesem Lied. Aber er hat es weiter gespielt und gesungen. Und die Zeilen sind da ganz klar. Und auch die Botschaft von diesem Lied ist da ganz klar. Das ist wirklich ein Lied für Jan Palach. Und dann haben wir natürlich die Zeit der Wende, 1989. Und das wird unglaublich spannend. Plötzlich steht im November oder Anfang Dezember 1989 Karel Krill an der Seite von Karel Gott. Karel Krill war ein Protest-Songwriter. Der musste 1968 die Tschechoslowakei kurz danach einfach verlassen. Und der steht an der Seite mit Karel Gott, den jeder kennt in der Tschechoslowakei. Und die singen gemeinsam die tschechoslowakische, damals noch tschechoslowakische Nationalhymne. Und ungefähr 300.000 Leute schauen zu und singen mit. Und dazu Millionen vom Fernsehen.
Und Václav Havel auch mit auf der Bühne.
Genau, Václav Havel hat die beiden eigentlich zusammengebracht. Das war seine Idee, denn der wusste, wenn wir Karel Gott an unserer Seite haben, dann ist schon klar, die anderen haben verloren. Und das wussten die Genossen und Parteifunktionäre auch im kleinsten Dorf irgendwo in Ostböhmen oder in der Slowakei. Die haben jetzt verloren. Karel Gott singt hier für die Freiheit und für Václav Havel, für die andere Seite sozusagen. Das war für mich, ist das zum Beispiel einer der wichtigsten Momente seiner Karriere. Und obwohl er immer sagt, ich war kein politischer Mensch und ich bin kein politischer Mensch und ich wollte nur Songs schreiben, hat er hier in der Tat auch die Geschichte mitgeschrieben.
Und man hat ihm dann wahrscheinlich auch so mit einem weichen Rückblick die Unterschrift unter die Antikarte oder so dann verziehen im Nachhinein?
Ja, der sagte auch immer, ich wollte immer singen, ich wollte immer Musik machen. Und er wusste, wenn er das nicht macht, wahrscheinlich wäre das für ihn dann auch danach schwierig. Ja. Und der wollte einfach singen, um jeden Preis. Und das hat er gemacht. Und ich bin in einer Zeit aufgewachsen, also ich habe in der Zeit mein ganzes Leben mit seinen Songs verbracht. Ja, sie schalten jetzt bis heute an das Radio an in Tschechien und in 30 Minuten taucht ein Karel Gott-Lied auf. Und ich weiß, das passiert oft auch bei einem deutschen Sender. Und das ist schon erstaunlich, dass er uns so lange begleitet hat. Und alle glaubten in sich, der bleibt hier, der wird ja für immer da und für immer jung, für immer da singen. Tatsächlich, der hat auch immer nach den neuen Komponisten gesucht. Das fand ich auch interessant, hat immer auch mit jüngeren tschechischen Komponisten immer wieder Songs zusammengeschrieben und ein paar Hits, auch in der späteren Zeit, hat ein paar Hits auch wirklich gesungen.
Ja, und Sie haben auch gerade ein Stichwort gegeben für Immer Jung. Das war ja ein Song, den er hatte aufgenommen mit Bushido, genau, einem deutschen Rapper.
Und genau, ein Cover.
Genau, ein Cover von Alphaville, von dem Forever Young-Hit. Wir können mal kurz reinhören.
Nichts ist für immer, wir wären gern für immer jung. Lass uns die Zeit, die bleibt, einfach nur verbringen. Und vergiss doch einen Tag den harten Job. Und jetzt die Ray-Ban, die Blue Jeans, sing für Sie, Karel Gott. Zeit erinnern, denn nichts ist für immer. Für immer jung, ein Leben lang, für immer jung. Du musst dich an die schöne Zeit erinnern, denn nichts ist für immer jung.
Nichts ist für immer, das sind Worte aus diesem Song, die ja heute an diesem Tag eine andere Bedeutung bekommen mit dem Tod von Karel Gott. Wenn wir vielleicht noch ein Wort zu seinem künstlerischen Schaffen sagen können. Sie haben gerade gesagt, er hat immer wieder mit neuen Komponisten auch zusammengearbeitet. Er hat ein Duett noch in diesem Jahr aufgenommen mit seiner 13-jährigen Tochter.
Genau.
Er war unglaublich erfolgreich, 30 Millionen verkaufte Tonträger. Er hat ja begonnen als Rock'n'Roller eigentlich. Würden Sie sagen, aber schon, er ist diesem Schlagermetier, ist er dann schon treu geblieben über die Jahre, oder?
Ja, also ich finde, eigentlich war er ein Elektrotechniker. Also erst später ist er zu singen geworden. Er hat aber ziemlich früh schon angefangen zu singen und er wollte eigentlich Maler sein. Und das war auch eine große Leidenschaft, also die Malerei. Aber dann natürlich, er ist bekannt vor allem als Musiker. Und ich schätze vor allem persönlich die Hits und die Songs aus dieser Zeit vom Plagefühlen aus den 60ern. Ja, das ist schon so eine Art Soundtrack zu dieser Zeit vom Plagefühlen. Der hat wirklich auch Rock'n'Roll gemacht, Schlager gemacht, Rolling Stones gecovert, Pop gemacht. Also man findet auch nicht so viele, die so viel schaffen oder die sich an so vielen Feldern auch versuchen.
Sie können jetzt nicht einen Titel ansingen von diesen beiden, die Sie gerade genannt haben, Ihre Lieblingssongs.
Ochima Sehen Zawada ist so ein Lied, ja. Also ihre Augen sind einfach verweht vom Schnee oder gehen im Schnee verloren. Also das ist so ein sehr schönes, melancholisches Lied aus, wenn ich mich nicht erinnere, 1964. Das ist wirklich ein Hit. Und klar, mit Biene Maja ist das natürlich auch in Tschechien bekannt. Aber ich meine, das ist ein Lied, das in Deutschland vielleicht ein Tick bekannter ist, vielleicht als in Tschechien. Also für uns Tschechen sind andere Lieder, die vielleicht sogar auf Deutsch gar nicht existieren. Ja, also die sind in Tschechien vielleicht ein bisschen populärer und bekannter.
Ja, und heute Abend wird im tschechischen Fernsehen das Programm komplett umgestellt. Man erinnert in vielen, vielen Sendungen an den Sänger Karel Gott. Der ist im Alter von 80 Jahren gestorben und gemeinsam mit dem tschechischen Schriftsteller Jaroslav Rudisch haben wir an ihn erinnert. Herr Rudisch, ganz herzlichen Dank dafür.
Vielen Dank.
Wir gehen jetzt hier in Fazit ins Theater. Kaum ein anderer Theatermacher steht so für den Einsatz neuer Technologien wie Kai Voges. Zu erleben ist das normalerweise im Theater Dortmund, das er noch leitet, bevor er dann im kommenden Jahr ans Volkstheater Wien wechselt. Dazwischen stattet der umtriebige Regisseur der Berliner Volksbühne einen Besuch ab. Auch hier war er zwischenzeitlich für den Chefposten im Gespräch. Don't Be Evil, so heißt die neue Produktion, die heute Abend uraufgeführt wurde. Vom Rosa-Luxemburg-Platz ist mein Kollege André Mumor zu mir ins Studio gekommen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Foxy Bärenklau, Kameramann dieser Produktion, der hat im Vorfeld Folgendes gesagt.
Es wird vielen nicht gefallen, vor allen Dingen der Kritik wird es nicht gefallen, der Berliner Kritik. Aber ich bin da ganz froh, dass wir da Stadttheater digital machen.
Tja, dann hören wir mal, wie André Mumor dieses digitale Stadttheater erlebt hat. Angekündigt für den Abend war eine Irrfahrt durch die Welten der Timelines. Was dürfen wir uns denn darunter vorstellen, André?
Das ist schon genau das, was auch passiert ist. Und eine Irrfahrt ist der Abend auch, denn er ist erstmal relativ chaotisch, besteht, wie so oft bei Kai Voges allerdings auch, aus verschiedenen Bruchstücken, Textbruchstücken, kleinen Szenen, kleinen Auftritten. Es ist eigentlich eine Nummernrevue, die das wiederholt, was er eigentlich schon seit Jahren als großes Projekt eben im Theater verwirklicht, nämlich, dass dieses assoziative Springen von einem Link zum anderen, so wie es eben im Internet passiert, auch auf der Theaterbühne nachgespielt wird. Das fasst er hier zusammen in einem relativ schmalen Abend, 2,5 Stunden. Der ist nicht ganz so aufwendig wie viele seiner riesigen Produktionen. Und er ist eigentlich insgesamt eher so ein satirischer Abend geworden. Also eine Komödie, nicht immer sehr lustig, aber doch eine komödiantische, satirische Auseinandersetzung mit dem, was da im Internet so alles passiert.
Und worüber genau macht er sich da lustig? Oder lacht er drüber?
Ja, er lacht zusammen mit dem Ensemble eigentlich vor allen Dingen über diejenigen Menschen, die sich eben im Internet tummeln, vor allen Dingen auf so Plattformen wie Instagram, wo es darum geht, Likes zu bekommen für Auftritte, für Selbstpräsentation. Diese Menschen sind so ein bisschen, ja, ich möchte fast sagen, das Opfer dieser Inszenierung, weil die vorgeführt werden. Natürlich auch diejenigen, die hassen. Da kommt einer vor, ständig, der sich eben über Greta aufregt. Das sind auch zum Teil eben authentische Abschriften aus dem Internet. Wir kennen das alles. Das wird hier vorgeführt. Die Frage ist vielleicht so ein bisschen, wenn wir das sowieso den ganzen Tag online, wenn wir uns denn darauf einlassen, auf den entsprechenden Plattformen sehen müssen oder sehen können, warum müssen wir es dann auch unbedingt noch auf der Theaterbühne sehen?
Wir hören jetzt mal, wie es auf der Theaterbühne klingt. Wir hören mal kurz einen Ausschnitt.
Die Leute zum Reden zu bringen, ist nicht das Problem, sondern ihnen Freiräume von Schweigen und Einsamkeit zu vermitteln, von wo aus sie dann vielleicht endlich etwas zu sagen hätten. Das Recht, nichts zu sagen zu haben. Wohltat, nichts zu sagen zu haben. Denn nur so kann sich etwas Rares oder Seltenes bilden, was es vielleicht endlich verdiente, einmal gesagt zu werden. Aber wir ersticken zurzeit an Sätzen und Ideen, die völlig uninteressant sind. Der Sinn einer Idee besteht doch darin, dass sie interessant ist. Es gibt keine andere Definition dieses Sinnes. Und das ist gleichbedeutend mit der Neuheit einer Idee. Man kann den Leuten stundenlang zuhören. Völlig belanglos. Das ist auch der Grund, warum so wenig diskutiert wird. Es gibt keine Diskussion.
Ja, aber wenn sich Kai Voges jetzt, der sich ja viel mit dem Thema Digitalität beschäftigt, wir haben es ja schon gesagt, er hat eine digitale Akademie mit auf den Weg gebracht in Dortmund. Wenn ihn dieses Thema so interessiert, findet er denn noch andere Ansätze, als sich sozusagen lustig zu machen über das Getrolle da im Internet?
Also relativ wenig. Es gibt einen Film in der Mitte der Inszenierung, da wird eine Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace aus den 90er Jahren vorgetragen und das wird dann so als Schreckensversion oder Schreckensvision eigentlich umgesetzt, auch so pornografisch. Das ist so wie in so einem ganz schlimmen Online-Swinger-Club, alles ganz voller Blut und Fetisch und gleichzeitig hat das so was sehr Primitives. Und ich habe mich wirklich gefragt, woher dieser plötzliche Ekel auch kommt, gerade bei jemandem wie Kai Voges, der eigentlich an dieser Ästhetik so sehr interessiert ist. Und was mich an dem Abend tatsächlich stört, auch an diesen zum Teil wirklich witzigen Karikaturen, die da auf die Bühne gebracht werden, einige dieser Sketche, das ist wie bei einer Sketchshow, sind tatsächlich sehr, sehr, sehr lustig. Aber was mich schon daran ein bisschen stört, ist auf diese Länge von 2,5 Stunden dann doch, sich damit zu begnügen und nicht vielleicht in diesen durchaus diesen Kloaken des Internets meinetwegen doch auch mal einsame, sympathische Gestalten zu finden, Menschen zu finden, für die man sich interessieren kann, wo man auch mal mit Empathie drauf schaut und nicht nur mit so einer ja, angewiderten Verachtung oder eben mit diesem Impuls, sich wirklich, wirklich stark darüber lustig zu machen.
Gab es denn abschließend irgendwie Schauspieler, die herausragten in diesen vielen Sketchen, die da heute Abend gezeigt wurden?
Ja, für mich schon. Also da sind zwei Schauspielerinnen dabei, Vanessa Leubel und Julia Schubert, die wirklich Frauen da im Internet dargestellt haben. Karikaturen, das muss man schon sagen, die aber unglaublich komisch sind. Da ist eine Sängerin, die sich da selbst promotet und wirklich furchtbare Texte mit einer Ernsthaftigkeit und einem Pathos rezitiert. Das hat schon für große Lacher gesorgt. Und es gibt auch einen sehr selbstironischen Moment, wo dann eine Schauspielerin nach vorne tritt und sagt eben eine Rede hält, warum muss ich mich hier mit diesem ganzen digitalen Mist umgeben lassen? Ich möchte doch eigentlich meine Stimme und meinen Körper zeigen und nicht hier mich ständig von diesen Ablenkungsbildern klein machen lassen. Aber insgesamt ist das doch als Ergebnis von so einer Auseinandersetzung mit dem, was gerade so auf diesen Timelines im Internet passiert, doch ein bisschen dürftig, auch künstlerisch ein bisschen dürftig.
Sagt André Mumort über Don't Be Evil von Kai Voges, uraufgeführt heute Abend an der Berliner Volksbühne. Vielen Dank, André Mumort. Die nächsten Vorstellungen gibt's am Freitag, Sonntag und dann wieder am 20. Oktober. Tja, und diese Meldung irritierte heute nicht nur uns. Der deutsche Kunsthistoriker und Museumsmanager Eike Schmidt bleibt doch in Italien als amtierender Direktor der Uffizien. Die wollte er eigentlich dieser Tage verlassen, um Leiter des Kunsthistorischen Museums in Wien zu werden. Doch dem sagte er gestern kurzfristig per Telefon ab. Seltsam, denn hier in unserem Programm hatte er noch vor einiger Zeit erklärt, wie sehr er sich darauf freut, das Wiener Museum an die digitale Weltspitze zu führen. Er betonte auch, sein Weggang aus Florenz habe nichts mit dem Urteil eines italienischen Verwaltungsgerichts im Mai zu tun, das die Ernennung von vor allem ausländischen Direktoren in italienischen Museen bemängelt hatte. In Wien ist man jetzt natürlich not amused. Clemens Ferienkotte mit den Einzelheiten.
Äußerst verärgert, so lauten noch, gelinde gesagt, die einhelligen Reaktionen in Wien auf die Absage von Eike Schmidt, der am 1. November seinen neuen Posten als Generaldirektor des Kunstgeschichtlichen Museums hätte antreten sollen. In einem Telefonat mit Alexander Schallenberg, der als Außen- und Kanzleramtsminister in der Übergangsregierung von Bundeskanzlerin Bierlein auch für das Ressort Kultur zuständig ist, habe Schmidt mitgeteilt, die bereits vor 2 Jahren verkündete Stellenbesetzung auszuschlagen. Schallenberg, von Haus aus Diplomat und ansonsten umsichtig zurückhaltend formulierend, erklärte gegenüber der Tageszeitung Die Presse, die kurzfristige Absage sei höchst unprofessionell und eigentlich beispiellos. In den österreichischen Feuilletons wird diese Auffassung Schallenbergs durchgängig geteilt. So heißt es im Kommentar des Kurier,
dass derjenige, der eines der wichtigsten Museen der Welt, das größte Österreich, Österreichs einen weltweiten Touristenmagneten und ein Aushängeschild des Landes, dass also derjenige, der dieses Haus übernehmen soll, einen Monat vor Amtsantritt absagt, das ist, man kann es nicht anders sagen, eine Sauerei.
Am Vormittag kam es im Kunstgeschichtlichen Museum bereits zu einer Mitarbeiterversammlung. Wir sind alle vor den Kopf gestoßen, beschrieb gegenüber der österreichischen Nachrichtenagentur APA eine Mitarbeiterin die Stimmung im Haus, in dem seit gestern Nachmittag eine Sitzung die andere jage. Es hatte schon lange Zeit Gerüchte gegeben, dass der deutsche Kunsthistoriker und Museumsmanager entgegen aller Beteuerungen doch lieber in Florenz bleiben wolle, in seiner bisherigen Funktion als Leiter der Offizien. Die Bestellung von Eike Schmidt geht zurück in den September des Jahres 2017. Wenige Wochen vor den damaligen Nationalratswahlen hatte der amtierende SPÖ-Kulturminister Thomas Drosda nicht die langjährige Chefin des Kunsthistorischen Museums, Sabine Haag, berücksichtigt, die sich ebenfalls beworben hatte, sondern Eike Schmidt. Drosda war damals voll des Lobes.
Er gilt als ausgewiesener Experte auf wissenschaftlichem Gebiet und bringt einen ausgeprägten Gestaltungswillen mit.
Die damals unterlegene Direktorin des Kunstgeschichtlichen Museums, Sabine Haag, zeigte ein, wie ihr heute Österreichs Zeitungen nochmals bescheinigen, ausgesprochen hohes Pflichtbewusstsein. Sie erklärte sich bereit, im Januar dieses Jahres, zu diesem Zeitpunkt hätte Eike Schmidt ursprünglich schon in Wien antreten sollen, ihren abgelaufenen Vertrag um ein halbes Jahr zu verlängern. Jetzt, nach der Ad-hoc-Absage aus Florenz, wurde Sabine Haag vom Minister Schallenberg gebeten, das Kunstgeschichtliche Museum vorübergehend weiterzuführen. Gelegenheit zu diesem Gespräch haben der Minister und Sabine Haag heute in New York. Dort werden die beiden auf einer Pressekonferenz im Metropolitan Museum zur Ausstellung Kaiser Maximilian mit vielen Leihgaben aus Wien zugegen sein. Der Kommentator der Tageszeitung Kurier gab bereits den Ratschlag, wenn Sabine Haag nun wieder einen Karren aus dem Dreck ziehen soll, für den sie nichts könne, dann würden alle Beteiligten gut daran tun, der Direktorin die entsprechende Dankbarkeit zu signalisieren und ihr doch noch einen echten Vertrag zu geben.
Tja, warum Eike Schmidt das Kunsthistorische Museum in Wien Museum so kurzfristig im Regen stehen lässt, das hätten wir gerne mit ihm selbst geklärt. Wir haben ihn für ein Gespräch angefragt, aber bis zur Sendung leider nicht erreicht. Inzwischen hat auch die italienische Regierung reagiert. Kultusminister Dario Franceschini betonte, dass es zu keinen Problemen mit Österreich und der österreichischen Regierung kommen darf. Zitat, ich erwarte, dass ich von ihm, also von Eike Schmidt, die volle Klarheit in diesem Punkt bekomme. Hier im Fazit geht's jetzt weiter mit Bettina Ritter.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der durch Belästigungsvorwürfe unter Druck geratene Opernstar Placido Domingo hat nun auch sein Amt als Generaldirektor der Oper von Los Angeles niedergelegt. Der 78-Jährige erklärte heute, er kämpfe weiter um seinen guten Ruf. Währenddessen halte er es für das Beste, wenn er als Generaldirektor der Los Angeles Opera zurücktrete und seine geplanten Auftritte absage. Vor gut einer Woche hatte Domingo bereits alle seine Auftritte an der berühmten New Yorker Metropolitan Oper abgesagt. Nach Aussagen von 8 Sängerinnen und einer Tänzerin soll der Star seine Position ausgenutzt haben, um zahlreiche Frauen zu sexuellen Handlungen zu nötigen. Domingo weist die Anschuldigungen zurück. Trotz Antisemitismusvorwürfen will ein Aachener Kunstverein einen Preis an den amerikanisch-libanesischen Künstler Walid Ra'at überreichen. Man habe die Vorwürfe recherchiert, aber nichts gefunden, was wirklich stichhaltig sei, sagte der Vorstandssprecher der Freunde des Ludwig-Forums Michael Müller-Vorbrüggen im Deutschlandfunk.
Wir unterscheiden zwischen der Kritik am Staat Israel, ich denke, die ist möglich und auch berechtigt zum großen Teil, und zwischen der Kritik an der grundsätzlichen Existenz Israels, also an dem Existenzrecht Israels. Und das ist ja etwas, wo gerade Deutschland in eine Staatsräson gerufen ist. Aber das konnten wir nicht finden bei Walid Ra'at. Deshalb haben wir uns entschieden, nach großer Diskussion und auch nicht einstimmig, den Preis dann trotzdem zu vergeben.
Die Stadt Aachen hat sich aus der Verleihung zurückgezogen mit dem Argument, Ra'at sei Anhänger der BDS-Bewegung. Der Geschwister-Scholl-Preis geht in diesem Jahr an einen inhaftierten Schriftsteller in der Türkei. Die Stadt München und der Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Bayern würdigen den früheren Chefredakteur der Zeitung Taraf, Ahmet Altan. Er sei ein kritischer Kommentator des Geschehens in der Türkei und spreche für alle, die für die Wahrheit eintreten und die Freiheit verteidigten. Der 69-Jährige wird für sein Buch »Ich werde die Welt nie wiedersehen« ausgezeichnet, indem er von seinen Erfahrungen im Gefängnis und vor Gericht erzählt. Altan wurde im Februar 2018 wegen Mitgliedschaft in der verbotenen Gülen-Bewegung zu lebenslanger Haft verurteilt. Inzwischen milderte ein Gericht die Strafe auf 5 bis 15 Jahre Gefängnis ab. Der britische Street-Art-Künstler Banksy hat in London ein eigenes Geschäft eröffnet. Allerdings können Interessierte die darin präsentierten Kunstwerke nicht ansehen oder vor Ort kaufen, da die Türen des Geschäfts geschlossen bleiben, wie Banksy mitteilte. Die Objekte können demnach ausschließlich übers Internet erstanden werden. Der Erlös soll an eine Flüchtlingsorganisation gehen, deren Rettungsschiff von den italienischen Behörden festgesetzt worden sei. Hintergrund der Neueröffnung ist laut Banksy der Versuch eines Herstellers von Glückwunschkarten, unter dem Namen des Künstlers seine Produkte zu verkaufen. Rechtsexperten zufolge nutzt Banksy seine Marke bislang nicht, um seine Werke zu verkaufen. Deshalb könne sie auf andere übertragen werden. Das ist der Grund, warum dem britischen Künstler geraten wurde, selbst ein Geschäft zu eröffnen.
Die Debatte um den antisemitischen Maler Emil Nolde und seine Sympathie für das NS-Regime, die hat die Kunstwelt mit Öffnung der Archive schon vor 5 Jahren erreicht. Zuletzt hängte die Bundeskanzlerin 2 Werke des Expressionisten in ihrem Büro ab. Und wenn morgen Christian Schwochos Literaturverfilmung des berühmten Siegfried Lenz-Romans Deutschstunde in die Kinos kommt, dann wird sicherlich auch gefragt, wie hält es denn der Regisseur mit der Figur des Malers Nansen, der ja im Buch an Emil Nolde angelehnt ist. Ob diese Frage zu Recht oder zu Unrecht gestellt wird. Darüber spreche ich jetzt mit unserem Filmkritiker Jörg Taschmann. Wir schauen auf diesen und einen weiteren Film, die morgen in unsere Kinos kommen. Schönen guten Abend, Jörg Taschmann.
Ja, schönen guten Abend.
Vielleicht noch mal kurz für alle, die den Roman nicht gelesen haben oder nicht mehr so ganz präsent haben. Siegfried Lenz' Roman Deutschstunde, das ist die Geschichte einer Freundschaft zwischen einem Polizisten und dem Maler Nansen, die an den politischen Verhältnissen des Dritten Reichs zerbricht. Erzählt wird aus Sicht des Polizistensohnes. Und das große Thema, was über dem ganzen Roman steht, ist sicherlich auch die Pflicht der Erfüllung. Und wir hören mal zur Einstimmung einen Ausschnitt. Der Polizist überbringt dem Maler ein Malverbot. Das ist also Ulrich Nöten als Polizist und Tobias Moretti als Maler Nansen.
Ich habe das alles verstanden, Jens. Bis auf die Unterschrift. Die Unterschrift ist unleserlich.
Die haben viel zu unterschreiben.
Hm. Malverbot, Berufsverbot, Essverbot, Trinkverbot. So was kann man auch nicht mit leserlichem Namen unterschreiben. Ne?
Das Verbot hat mit Kenntnisnahme in Kraft gesetzt zu werden.
Ja, so steht's drin.
Ich habe mir das nicht ausgedacht. Ich habe das nur zu überbringen.
Tja, das klingt jetzt erstmal so nach konzentriertem Kammerspiel. Ist diese Szene, die wir jetzt gehört haben, typisch für den Film?
Sie ist typisch für die pointierten Dialoge gerade auch, die sich der Maler und der Polizist, diese Worte, die sie sich immer liefern, auch in dieser Knappheit. Der eine beruft sich immer darauf, dass er seine Pflicht zu erfüllen habe und der andere stellt das mehr oder weniger ironisch in Frage, ist aber gezwungen, das zu akzeptieren. Aber es ist auf keinesfalls ein Kammerspiel. Dazu spielt die Landschaft auch eine viel zu große Rolle, weil man sieht diesen Maler ja auch ab und zu in dieser Landschaft. Er darf nun nicht mehr malen, also nimmt er den Trick, dass er den kleinen Jungen, diesen Siggi, aus dessen Perspektive alles erzählt wird, den nimmt er dann mit und bringt ihm Malen bei. Da gibt es dann zum Beispiel auch mal einen Sonnenuntergang. Und gerade Frank Lamm, der Kameramann, hat großartige Bilder geschaffen, wie ich finde, und auch ganz verschiedenste Stimmung eingefangen. Also der Film hat schon auch tolle Bilder und super Schauspieler.
Und bleibt er denn nah am Buch?
Es gibt den einen oder anderen Unterschied, glaube ich, was das Schicksal gewisser Figuren angeht, aber ich glaube, das ist nicht wichtig. Und es ist letztendlich, glaube ich, auch nicht so wichtig, ob man diese Figur, die eben angelehnt ist an Emil Nolde, ob man das nach heutigen Erkenntnissen zu aktualisieren hat. Ich glaube, Christian Schwocho hat recht, dass er es nicht getan hat, weil das Spannende an diesen beiden Figuren ist ja ihre Gegensätzlichkeit. Wenn er ihn jetzt so nachträglich zum Halbnazi umfunktioniert hätte, dann hätte man vieles irgendwie nochmal ganz neu machen müssen. Dann hätte man sich irgendwann auch gefragt, warum verfilmt er dann Deutschstunde, wenn jetzt irgendwie alles neu interpretiert wird. Insofern finde ich es ganz okay, dass er bei den Figuren geblieben ist. Und das war ja auch immer nur eine Anlehnung. Von daher finde ich das durchaus legitim. Und daraus bezieht der Film eben auch seine Spannung. Eben hat auch sowas Düsteres. Und man sieht eben, dass diese verfluchte Pflichterfüllung eben auch ganz stark damit zu tun hat, welche Schrecken dann eben auch die Deutschen verübt haben.
Ich habe jetzt schon die beiden Namen der Hauptdarsteller genannt, also neben dem Kind Tobias Moretti als Maler und Ulrich Nöten als der Polizist. Sind die überzeugend in der Inszenierung?
Ja, die sind absolut überzeugend. Sowieso der ganze Cast ist super. Auch die Kinderdarsteller sind sehr gut. Maria Dagus als die Schwester. Es ist auch so ein Familiendrama irgendwie, wie eben auch eine Familie, der man sich eigentlich gut versteht, eben auch kaputt gemacht wird eben durch die Umstände, dadurch, dass dieser Polizist das so wahnsinnig ernst nimmt und immer sagt dann zu seinem Sohn, ich muss einen brauchbaren Menschen aus dir machen. Und ich finde, Christian Schwocho hat das wirklich sehr gut umgesetzt. Das ist ein sehr sehenswerter Film, aber natürlich auch irgendwo ein düsterer Stoff.
Dann sprechen wir jetzt über den zweiten Film, der morgen ins Kino kommt, pünktlich zum Tag der Deutschen Einheit. Eine Ost-West-Liebesgeschichte aus dem Jahr 1986, Zwischen uns die Mauer von Norbert Lechner. Wer verliebt sich da in wen?
Ja, Anna kommt aus einer Kleinstadt im Westen, muss mit einer Kirchengruppe mal nach Ost-Berlin fahren und da lernt sie den Priestersohn kennen, Philipp. Die beiden verlieben sich unsterblich. Sie fährt dann noch ein paar Mal in die DDR und das als Liebesgeschichte ist der sehr schön, hat er mir sehr, sehr gut gefallen, hat auch wirklich funktioniert mit den beiden. Die sind auch ein schönes Paar. Dann aber leider im letzten Drittel wird der Film eben noch politisch und dann werden so ziemlich sämtliche DDR-Klischees, die es nur gibt, eben von den bösen Stasi-Leuten, von dem aufrichtigen Pfarrer und. Das ist mir dann einfach zu platt, das ist mir zu plakativ. Und ich finde, 30 Jahre nach dem Mauerfall haben wir schon auch das Recht auf etwas komplexere Geschichten. Und die Faszination, die dieses Mädchen für den Jungen hat, die hätte man vielleicht auch durch andere Dinge in der DDR zeigen können und eben nicht nur Unrechtsregime, alles düster, alle Häuser sind kaputt und verfallen. Also ich finde, da sind wir eigentlich schon ein bisschen weiter eigentlich. Und das macht den Film, das beschädigt ihn so ein bisschen. Aber wer eine schöne Liebesgeschichte sehen will und wie das mal war, der ist da ganz gut aufgehoben. Und das hat mich auch wirklich gerührt und dass es jetzt politisch ein bisschen sehr einseitig geworden ist, da kann man auch ein bisschen großzügig hinwegsehen.
Okay, also wenn du eine schöne Liebesgeschichte sehen will, Zwischen uns die Mauer, der Film von Norbert Lechner, viel Neues über die DDR erfährt man da dann offenbar nicht. Und die Deutschstunde von Christian Schwocho, zwei Filme, die ab morgen in den Kinos zu finden sind. Vielen Dank, Jörg Taschmann.
Sehr gern.
Ja, seit fast jeder und jeder ein Handy besitzen, kann auch fast jeder und jede fotografieren. Was dabei herauskommt, lässt die tägliche Bilderflut im Internet nur ansatzweise erahnen. Das Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe begibt sich jetzt auf Spurensuche und widmet sich in einer großen Ausstellung dem kreativen Potenzial von Amateurfotografie. Vom Bauhaus bis zu Instagram. Und Annette Schneider hat sich für uns bereits umgesehen.
Kleine, hochformatige Aufnahmen zeigen Frauen in bodenlangen Kleidern beim Fahrradfahren, fotografiert 1890. Eine große Dia-Projektion versammelt Aufnahmen einer Motorradreise von 1928 durch die Alpen, wobei sich der Fahrer nie selbst zeigt, sondern immer nur seine Maschine vor Rhonegletscher, Gebirgskulisse, Dörfern. Und eine ganze Wand hängt voll mit Fotos einer jungen Frau in immer anderer Kleidung und neuen Posen. Die Selfies entstanden 1980, also zu analogen Zeiten. In ihrer Ausstellung rückt die Kuratorin Esther Rulfs erstmals das kreative und innovative Potenzial von Amateurfotografie in den Mittelpunkt.
Der Amateur ist ja erstmal jemand, der das nicht professionell macht, der es aus Leidenschaft macht. Und die Unterscheidung zum Knipser, würde ich sagen, ist die, dass der Knipser eigentlich das aufnimmt, was ihm vor die Linse gerät. Während der Amateur eigentlich schon ein genaues Auge hat und mit Blick auf künstlerische Gestaltung fotografiert.
Die Fotohistorikerin forschte in Stadt- und Kunstmuseen, in Archiven von Geschichtswerkstätten, Bürgerinitiativen, im Internet. Jetzt füllen hunderte Aufnahmen die mobilen, auf das Bauhaus anspielenden Stellwände, liegen in Vitrinen aus oder wurden in digitale Fotoalben übertragen. Besonders kreativ und wegweisend waren Amateure in den 1920er Jahren, als Fotografie zu einem Massenphänomen wurde. Mit der Kleinbildkamera in der Hand verstießen sie hemmungslos gegen alle festgeschriebenen Regeln, fotografierten Menschen, Straßen, Häuser in extremen Auf- und Untersichten. Und auch wenn man meint, über das Bauhaus sei mittlerweile wirklich alles gesagt, dies muss noch raus.
Man könnte eben wirklich sagen, die Amateurfotografie hat diesen Stil der Bauhausfotografie beeinflusst. Und es gibt diesen Text von Lucia Moholy, die sich an den Amateur gewendet hat und die eben sagt, ja, schaut euch um und fotografiert das, was euch umgibt, also fotografiert euren Alltag. Und das schlägt natürlich den Bogen sozusagen bis heute.
Dazu zählen die Myriaden von Selfies, die Blicke auf Flugzeugessen oder die oft exzessive Liebe zu Haustieren, wie YouTube-Filme mit klavierspielenden Katzen zeigen. Der Künstler Joachim Schmidt presste solche Fotos aus dem Internet thematisch geordnet zwischen Buchdeckel und schuf mit seiner schier endlosen Buchreihe ein sehr tristes Bild gesellschaftlichen Seins. Doch wie ein roter Faden zieht sich auch politische Amateurfotografie durch die Ausstellung. In den 20er Jahren waren es Arbeiter und Arbeiterinnen, die fotografierten, was die bürgerliche Presse meist verschwieg. Kinderarmut, Obdachlose, soziale Ungleichheit und gesellschaftlichen Widerstand.
Die Arbeiterfotografie der 20er Jahre war natürlich eine Amateurfotografie. Die Arbeiterfotografenvereine wurden gegründet auf Initiative von Willy Münzenberg. Das war ein kommunistischer Zeitungsmacher, der Bildmaterial für seine Zeitung haben wollte und nicht auf die bürgerlichen Bildagenturen zurückgreifen wollte. Also hat er versucht, den Arbeiter zu animieren, selber zu fotografieren.
Eine Tradition, die in den 70er und 80er Jahren wieder auflebt, wie etliche Zeitschriften und Fotografien über Demonstrationen gegen Neofaschisten und Wohnungsnot zeigen. Und dann öffnet Esther Rulfs eines von zahlreichen prall gefüllten Fotoalben, die in einem Regal liegen.
Das ist ein Ehepaar, die diese Gorleben-Proteste dokumentiert haben. Und zwar nicht als Bildjournalisten, sondern aus der Mitte. Und man sieht es auch, wenn man sich die anschaut. Also das sind eben gerade nicht die Bilder, die wir halt aus der Zeitung kennen. Und da passiert nicht viel in diesen Fotos. Und trotzdem hatten sie das Gefühl, sie wollen diese Seite des Protests dokumentieren. Das setzt sich natürlich im Internet fort. Und im Internet haben sie natürlich nochmal eine ganz andere Möglichkeit, auch einer Öffentlichkeit.
Die Black Lives Matter-Bewegung in den USA etwa wehrt sich gegen die von Presse und Polizei verbreiteten latent rassistischen Bilder Schwarzer, stellt ihnen auf einer Website eigene Bilder entgegen. So betreibt das beeindruckende Ausstellungsprojekt angesichts der täglichen Bilderfluten keinen Kulturpessimismus, sondern betont die demokratischen Möglichkeiten des Bildermachens, ohne dabei blauäugig zu werden. People are fucked up. That's really what I learned from my experiences. Am Ende der Ausstellung steht man vor einer Computeranimation, die sich mit der Reinigung des Internets beschäftigt. Mit Menschen aus Billiglohnländern, die im Auftrag von Facebook Bilder löschen müssen und damit unser Bild von Welt manipulieren.
Tja, aber manchmal ist man auch dankbar dafür, dass bestimmte Bilder gelöscht werden. Annette Schneider über die Ausstellung Amateurfotografie vom Bauhaus zu Instagram zu sehen im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg noch bis zum 12. Januar. Ja, und Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Gleich erfahren Sie, wer heute Abend die Preise für Popkultur abgeräumt hat. Diese Band, so viel kann ich schon mal verraten, war auf jeden Fall auch unter den Glücklichen. Gleich drei Preise gingen an Deichkind. Hier sind sie mit Kabeljau Inferno.
Mach die Lauscher auf, hier kommt der Dauerlauf, wie Harald Schmidt Show. Dreh dich in den Boxring, sag ich freundlich, Tag, Herr Klitschko. Sportlich, wie auf dem Bolzplatz mit Lederpillen. Wenn nicht die Leute am Abend voll Quatsch, kann jeder chillen. Bei uns ist Ware frisch, ja, Raps gibt Bares, kriegt man der wahre Shit, ja. Fleißig wie brave Tischler, bizarrer Mischmasch. Für die Lauscher geht nur Dichter. Straight in die Fresse, die Promo von Harald Krishna. Denn wenn die Band, die über Alice Cooper lacht, den neuesten Looper macht, wird's heiß wie in der Kuba-Nacht. Qualität wie Super 8, wir wissen, unser Business ist kein Baldrian Tropfen. Kommst du nicht an Start, musst du ewig bei all dir anklopfen, die coolen Typen von der Kinderband namens Deichkind. Wir machen so lange weiter, bis wir derbe reich sind. Wir kommen derbe als eine ganze Wohngruppe Psychopathen.
Tja, die coolen Typen von der Band Deichkind. Gleich dreimal ging der Preis für Popkultur an das Hamburger Hip-Hop-Trio. An die Hamburger Hip-Hopper. Das ist gar kein Trio, ne? Das sind vier, glaube ich. Seit 4 Jahren wird dieser noch junge Preis verliehen. Ausgezeichnet werden sollen damit herausragende Verdienste und Leistungen in verschiedenen Bereichen der Popkultur. Heute Abend wurde ins Berliner Tempodrom geladen zum Preisverteilen vom Verein zur Förderung der Popkultur. Zu diesem Verein gehören über 800 Popkulturschaffende. Und in 12 Kategorien haben sie unter anderem darüber abgestimmt, wer im vergangenen Jahr das beste Album, das beste Video oder die beste Live-Performance abgeliefert hat. Nach dem Aus für den Musikpreis Echo, der ja nach den Antisemitismusvorwürfen gegen die Rapper Kollega und Farid Bang nicht mehr verliehen wird, der ja aber auch ein Verkaufszahlenpreis war. Nach diesem Aus also sucht die deutsche Musikszene nach einem neuen Musikpreis mit Relevanz. Ja, und ob dieser Preis für Popkultur, ob der das leistet, das weiß unser Musikkritiker Christoph Möller. Der ist jetzt gerade von der Preisverleihung zu mir ins Studio gekommen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Schauen wir auf die Gewinner, Christoph. Ist da heute Abend die beste Popmusik aus Deutschland ausgezeichnet worden?
Ja, das ist tatsächlich schwer zu sagen. Die Weisheit der vielen, in diesem Fall 800 Menschen aus Popmusik und Kultur, also Menschen, die Labels betreiben, Musikmanagerinnen sind oder selbst Musik machen, da könnte man denken, da kommt was Gutes bei raus. Aber beim Preis für Popkultur war das in den letzten Jahren nicht der Fall und leider auch in diesem Jahr nicht der Fall. Es wurde mal wieder keine elektronische Musik ausgezeichnet. Auch der junge deutsche Rap fehlt völlig, genauso wie der Indie-Bereich wird kaum beachtet. Stattdessen hat man da so deutschsprachigen Durchschnittspop, die Beatsteaks sind jedes Jahr nominiert, Trettmann auch immer dabei, Rammstein für ihre Live-Performance natürlich. Also so eine solide weiße Männlichkeit, und die hat aber immerhin bei der Verleihung heute Abend der Hip-Hop-Journalist Davide Bortot in seiner Laudatio für das beste Album auch kritisiert.
Man erzählt sich gegenseitig, wie offen man ist und progressiv und so. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, sind auch wir als Branche immer noch viel weißer und männlicher und straighter als der Querschnitt unserer Gesellschaft. Und auch ziemlich oft ziemlich elitär.
Ja, und dann wurde eben auch für das Lieblingsalbum Da nicht für von dem weißen männlichen Rapper Dendemann ausgezeichnet. Das geht allerdings schon in Ordnung. Ein textlich sehr starkes Album, hat auch den Preis für den Lieblingskünstler gewonnen. Die Lieblingsband, Lieblingsvideo und Lieblingslied gingen an Deichkind, haben wir eben schon gehört, für richtig gutes Zeug. Ein Video mit Lars Eidinger, ein Konsum-Overkill-Song, haben Deichkind in der Dankesrede gesagt. Und die Lieblingskünstlerin ist Sophie Hunger, eigentlich aus der Schweiz, aber eben in Berlin gemeldet.
Pop und Politik sollen beim Preis für Popkultur eine fruchtbare Verbindung eingehen. Das liest man auf der Webseite des Preises. War das denn heute Abend eine politische Preisgala und überhaupt war das eine unterhaltsame Preisgala?
Ja, politisch war sie auf jeden Fall. Zu Beginn wurde gleich erstmal das Grundgesetz zitiert. Die Würde des Menschen ist unantastbar, als Beispiel dafür Haltung zu zeigen. Das Motto des Abends, das sei Haltung, haben die Moderatoren am Anfang gesagt. Und da wurde wirklich heute Abend aus allem Haltung rausgequatscht, wo vielleicht gar nicht so viel Haltung drin ist. Es gibt zwei Kategorien bei diesem Preis, wo so aktivistische, gesellschaftskritische Aktionen ausgezeichnet werden. Gelebte Popkultur, da hat das Wir sind mehr Festival gewonnen, das letztes Jahr im September in Chemnitz stattgefunden hat. Dieses Konzert gegen die rechten Aufmärsche dort. Die Initiatoren waren nicht da. Sie haben den Preis an alle gewidmet, die sich gegen rechte Gewalt einsetzen. Und die spannendste Idee oder Kampagne, die haben Klaas und Joko bekommen für ihre 15 Minuten Sendezeit bei ProSieben. Die haben sie unter anderem Pia Klemp gegeben, der Kapitänin, die im Mittelmeer Geflüchtete rettet, Jamel Rock, dem Förster, ein Festival gegen Rechts und einem Obdachlosenbeauftragten, also für diese 15 Minuten Sendezeit. Ansonsten, also politisch, ja, aber irgendwie ist so ein bisschen die Luft raus aus diesem Preis. Die Show heute hatte eigentlich keine Dramaturgie. Die Live-Acts, die waren noch am besten. Ali Neumann ist aufgetreten, Ebbo, da waren dann mal die Frauen, aber bei dieser langweiligen Liste, da hilft auch diese Beteuerung, Haltung zu zeigen, nicht so viel.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, die Luft ist raus aus diesem Preis. Den gibt es ja erst seit 4 Jahren. Also war denn da mal richtig Luft drin? Hat er denn irgendeine Chance? Also weil eigentlich könnte man sagen, anders als dieser Echo-Preis, der nach Verkaufszahlen ging, ist ja dieser Preis für Popkultur ja einer, der mit einer Jury ausgelobt wird. Das heißt, das ist doch eigentlich relativ demokratisch. Warum schafft er das denn nicht, die Relevanz zu bekommen, die er offenbar braucht?
Ja, das liegt unter anderem daran, also gut ist ja erstmal, dass dieser Preis für Popkultur es überhaupt versucht, so ein Bewusstsein zu schaffen, dass Pop auszeichnungswürdig ist. Ich glaube, da ist man in Großbritannien und in dem englischsprachigen Bereich weiter. In Deutschland ist Pop irgendwie noch nicht so angesehen wie die Literatur. Es gibt keinen Büchnerpreis der Popkultur. Und tatsächlich war diese Verleihung auch mal besser. Vor 2 Jahren hat man da eine sehr große Show versucht, auf die Beine zu stellen mit Fans im Tempodrom. Da gab es große Konzerte, die gab es dieses Jahr nicht. Es gibt immer weniger Leinwände und die technische Umsetzung des Preises, daran hapert es irgendwie auch. Und mich stört vor allen Dingen so diese pädagogische Herangehensweise, alle Facetten vom Pop unbedingt abzudecken. das ist irgendwie ein bisschen langweilig. Da wird irgendwie wenig gestritten auch. Es wird zwar demokratisch abgestimmt, aber irgendwie wirkt das wie so ein mathematischer Prozess.
Klingt jetzt auch ein bisschen deprimierend, eine Popkulturshow, wo irgendwie gar nichts los ist. Ende November wird es in Berlin erstmals den International Music Award geben. Ein neuer Preis vom Axel Springer Mediahaus Berlin, inhaltlich begleitet von der Musikzeitschrift Rolling Stone. Wird denn dieser Preis möglicherweise dann vielleicht der deutsche Musikpreis werden?
Ja, die Frage stellt sich ja schon dabei, dass das ein deutscher Musikpreis sein will für International Music. Schon irgendwie komisch. Der wird auch künstlerische Qualität auszeichnen, sehr pompös aufgemacht, eine schicke Website, auch eine Jury aus internationalen Popstars bestimmt, wer vorausgewählt wird. Der Regisseur Detlef Buck wird die Show visuell gestalten. Nominiert sind Solange Knowles und Lizzo. Interessanter, also große Stars, interessanterweise keine deutschen Musikerinnen und Musiker. Also ich bin skeptisch, ob das funktioniert, aber ich freue mich natürlich auf den Versuch.
Dann schauen wir nochmal zum Schluss einmal zurück auf heute Abend. Was war denn jetzt, gab es irgendwas, wo Sie sagen, wow, das hat mir echt richtig gut gefallen?
Ja, der Lifetime Achievement Award ist immer eigentlich ganz unterhaltsam. Den hat Alfred Hilsberg aus Hamburg bekommen vom Label Zickzack und What's So Funny About, der die Neue Deutsche Welle und den Punk in Deutschland groß gemacht hat. Jochen Distelmeier hat die Laudatio auf ihn gehalten und ihn eigentlich als einen der wichtigsten Labelmacher Deutschlands der vergangenen Jahrzehnte gewürdigt. Das ist immer irgendwie ein ganz schöner Moment zum Ende der Verleihung.
Der Preis für Popkultur wurde heute Abend in Berlin verliehen. Vielen Dank, Christoph Müller. Alle Preisträger finden Sie unter preisfuerpopkultur.de. Und für all die treuen Hörer, die an dieser Stelle die Kulturpresseschau vermissen, die gibt es erst morgen wieder, wenn die frischen Feuilletons im Postfach landen. Ich bin Susanne Burkhardt und ich wünsche einen entspannten und anregenden Tag der Einheit. Eine gute Nacht.